Ja, je bekannter Jesus wurde, desto mehr Menschen wollten ihn sehen. Wir haben darüber schon gehört. Sie kamen von überall her. Kranke, Suchende, Neugierige, religiöse Menschen. Es waren aber auch Zweifler dabei. Lukas und die anderen Evangelisten berichten immer wieder, dass er umringt war von einer Menschenmenge. Und mit der wachsenden Zahl von Menschen um Jesus herum wuchs auch die Anspannung unter seinen Jüngern. Sie machten sich schon auch Sorgen um ihn. Und je mehr Menschen um Jesus herum waren, desto mehr begannen auch die Jünger vor Störungen oder von Menschen, die scheinbar nicht in ihr Bild passten, ihn zu schützen. Und so haben sie angefangen, Menschen auszuschließen. In Johannes 12 lesen wir von einer Szene kurz vor dem Passafest. Da kamen einige Griechen zu Philippus und sagten, wir möchten Jesus sehen. Das war doch ein ganz guter Wunsch. Aber Philippus zögerte. Er ging nicht direkt zu Jesus, sondern erstmal fragte er Andreas. Und dann gingen beide gemeinsam zu Jesus und haben ihn informiert. Man spürt in der Geschichte, sie sind sich nicht sicher. Dürfen diese fremden Nichtjuden auch zu Jesus? Gehören sie auch dazu? Oder denken wir an die Szene aus Markus 10, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten im Wort. Am Rand der Straße sitzt der blinde Bartimäus, ein Bettler. Und als Jesus vorbeikommt, ruft er laut, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und sofort versuchen schon wieder einige, ihn zum Schweigen zu bringen. Aber Bartimäus lässt sich davon nicht aufhalten, er ruft noch lauter. Und was macht Jesus? Er bleibt stehen, ruft ihn zu sich und heilt ihn. So ist Jesus. Er hört hin, wo andere weghören. Und er ruft auch zu sich, wo andere abweisend sind. Immer wieder suchen Menschen Jesus, aber andere stehen dazwischen. Immer wieder meinen Menschen, es müssten erst bestimmte Regeln oder Dinge befolgt werden, dass man sich erst würdig erweisen muss, um zu ihm zu kommen. Sie sagen vielleicht, du musst erst dein Leben in Ordnung bringen, dann komm zu Jesus. Oder du musst erst glauben, richtig glauben, dann kannst du zu ihm kommen. Oder du musst erst Buße tun, um dich beweisen. Aber all das sind menschliche Schranken, die Menschen in ihrem Eifer aufstellen, nicht Jesus. Und in genau so eine Szene bringt uns heute Lukas in Kapitel 18. Das sind Eltern, die ihre neugeborenen Babys zu Jesus bringen wollen. Jesus sitzt und lehrt die Menge. Im griechischen Originaltext in Lukas 18 steht im Vers 15 das Wort Präfe. Das Wort bezeichnet ausdrücklich Säuglinge und ganz kleine Kinder, also Babys, die noch nicht laufen können. Es ist dasselbe Wort, wie auch in Lukas 2, Vers 12 steht, was Lukas für das neugeborene Jesuskind verwendet. Präfe, also Säuglinge, Neugeborene. Und wieder sind es mal die Jünger, die abwehren. Aber Jesus sagt, im ganz zentralen Vers, um den es heute geht, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Es ist, als würde er zu seinen Jüngern sagen, ich brauche keine Leibwächter, ich fühle mich nicht gestört durch die Nähe der kleinen Kinder. Gerade für sie bin ich doch auch gekommen. Und die Worte Jesu in unserem Text heute, die sind nicht nur eine Einladung an Kinder, sondern an alle, die sich klein fühlen. Sie sind eine Korrektur an die Jünger, aber auch an uns. Denn Jesus ist nicht der, der abgeschirmt werden muss, sondern einer, der Menschen zu sich einlädt. Und diese Vorstellung von uns, wer zu Jesus passt, wer bereit oder würdig ist, von der Vorstellung müssen wir uns komplett lösen. Ich lese uns Lukas Kapitel 18, die Verse 15 bis 17. Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, tadelten sie ihn. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht erst hineinkommen. Es sind nur drei Verse, aber sie stehen in einem Kontext. Und wenn wir den Kontext anschauen, was davor und dahinter steht, dann wird deutlich, Lukas erzählt hier nicht einfach nur eine Begebenheit, bei der es um Babys, um Kleinkinder geht, die zu Jesus gebracht werden, sondern er möchte den Lesern damit auch was sagen. Denn er schreibt die Szene direkt nach der Geschichte vom Pharisäer und dem Zöllner, das uns Friedemann schon ausgelegt hat, um uns im Kontrast zu diesem selbstgerechten Pharisäer dieses einfache, demütige Vertrauen zu zeigen, das nötig ist, um ins Reich Gottes zu kommen. Lukas zeigt uns hier, wie das Reich Gottes funktioniert und wer darin einen Platz hat. Wir erinnern uns, der eine steht selbstsicher im Tempel, der andere bittet um Erbarmen. Und Jesus hat in der Geschichte auch uns erklärt, nicht der Fromme, sondern der, der um Vergebung bittet, der um Vergebung bittende Sünde, der ging gerechtfertigt nach Hause. Und was kommt im Kontext nach der Segnung der kleinen Kinder? Davon hören wir dann nächste Woche. Da begegnet Jesus einem reichen Obersten, es ist ein reicher Jüngling aus dem Volk, der alles richtig machen will und dann doch traurig weggeht, weil er nicht loslassen kann, was ihm am wichtigsten ist. Und zwischen diesen beiden Begebenheiten eben steht die Aussage Jesu: Wer nicht glaubt wie ein Kind, wird Gottes Reich nicht erben. Kleine Kinder, Babys, Säuglinge können nichts bringen. Sie sind hilflos und völlig abhängig. Sie haben sich noch nichts verdient oder auch noch keine religiösen Leistungen vorzubringen. Sie kommen einfach, wie sie sind, offen und vertrauensvoll. Und Jesus sagt uns, genauso funktioniert das Reich Gottes. Ob Aussätzige, Huren, Zöllner, Kinder oder auch Griechen, sie alle stehen am Rand der Gesellschaft. Und was macht Jesus? Er stellt sich nicht zwischen sie und Gott und sagt ihr nicht. Er ist gekommen, um den Weg zum Vater frei zu machen. In Markus 2, Vers 17 sagt Jesus: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und deshalb sagt er zu seinen Jüngern: Wehrt ihnen nicht, lasst sie doch zu mir kommen. Wenn wir mit offenen Ohren hinhören und auch genau hinsehen, können wir aus der Begegnung von Jesus mit den Kindern 5 wichtige Lektionen lernen. Lektion 1: Kinder müssen zu Jesus gebracht werden. Denn wir wissen doch alle, jeder Mensch, ob er jung ist oder auch alt, er braucht die Begegnung mit Jesus. Niemand ist zu alt, um die rettende Gnade zu erfahren. Aber bei Kindern denken wir ja oft, ach, sie sind ja noch so klein. Sie haben ja noch so viel Zeit. Und können sie es überhaupt schon verstehen? Sie sind ja noch so unschuldig. Und wir wissen auch, man kann ein Kind mit sanftem Drängen leicht dazu bringen, Ja zum Evangelium zu sagen. Aber woher wissen wir, dass es echt ist? Und all diese Gründe führen dazu, dass wir uns lieber darauf konzentrieren, Erwachsenen das Evangelium zu verkünden. Aber Jesus widerspricht dieser Denkweise. Er sagt zu seinen Jüngern: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Es gibt auch Umfragen in christlichen Kreisen. Und die zeigen, dass viele Christen sich bereits in ihrer Kindheit oder Jugend entscheiden. Sie nehmen regelmäßig an christlichen Aktivitäten wie Gottesdienst, Kinderstunde, Jungscha und so weiter teil. Und diese Phase ist für ihr Leben prägend gewesen. Und auch gerade deshalb sollte es ein Hauptziel einer Gemeinde sein, Kinder in eine echte, rettende Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Denn schon Kinder können diese grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums verstehen. Sie verstehen Sünde. Sie verstehen auch, dass Jesus für sie stellvertretend gestorben ist. Oder auch die Notwendigkeit, ihm im Glauben zu vertrauen. Der Charles Spurgeon sagte einmal, man solle eher an der Bekehrung eines Erwachsenen zweifeln, als an der eines Kindes, weil Kinder einfach weniger heuchlerisch sind und ja, einfach seltener einfach nur Worte und Phrasen übernehmen. Aber in einer Sache dürfen wir uns auch nicht täuschen lassen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sagen manchmal, ja, die Kinder, die sind ja noch so unschuldig, das klingt schön und fast schon heilig, aber das ist ein romantisiertes Bild, das der Wirklichkeit nicht entspricht. Und alle, die kleine Kinder haben oder hatten, wissen genau, was ich meine. Wir müssen das Kind sehen, wie es wirklich ist. Oder sehen wir nur das, was wir in dem Kind sehen wollen? Eins ist doch klar, Kinder werden nicht unschuldig geboren. Sie sind von Natur aus Sünder, wie wir alle. Römer 3 sagt ab Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der etwas Gutes tut, auch nicht einer. Und ich füge jetzt noch hinzu, auch kein Kind. Unschuldig kommt keiner ins Reich Gottes. Auch Kinder brauchen schon Jesus Christus als ihren Retter, genauso wie die Erwachsenen. Und das weiß Jesus am allerbesten. Wenn Jesus uns in dem Text auffordert, das Reich Gottes wie ein Kind zu empfangen, dann meint er nicht, dass wir uns erst heiligen oder vollkommen machen müssen, wieso vielleicht ein Kind so unschuldig ist. Nein, es geht eben nicht um Leistung. Es geht nicht um Frömmigkeit, nicht um ein unschuldiges Leben. Es geht um Vertrauen. Es geht um ein kindliches Herz, das sich ihm öffnet, weil es geliebt wird, weil es sich geliebt weiß. Das Reich Gottes ist nicht der Lohn für Perfekte, sondern Reich Gottes ist ein Geschenk für die Glaubenden. Ich weiß nicht, ab welchem Alter ein Kind vor Gott schon verantwortlich ist. Aber ich weiß, dass sie schon früh auf sein Angebot der Vergebung reagieren können. Und ich habe das bei meinen Kindern selbst erlebt. Eine meiner Töchter hat mit 4 Jahren bei einer Evangelisation gesagt, ich möchte auch Jesus in meinem Herzen haben. Sie wollte, dass ich mit ihr bete. Das war ihr plötzlich ganz wichtig. Und ob sie damals schon gerettet wurde, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich habe mit ihr gebetet. Und ich weiß, dass Gott auch im Leben eines Kindes wirkt. Dass es schon erkennt, mir fehlt was, ich bin Sünder. Und Jesus kann mir helfen. Er kann mir Rettung geben. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie können wir Kinder zu Jesus bringen? Es gibt einige Wege und hier 2 besonders wichtige. Als allererstes, wir können Kindern unseren eigenen Glauben im Alltag vorleben. Die Eltern hier in unserer Geschichte mussten selbst an Jesus glauben, um die kleinen Kinder, die Babys, zu ihm zu bringen. Sie mussten sich gegen die religiösen Anführer stellen, auch gegen die Jünger, die sie dabei hindern wollten. Sie brauchten persönlichen Glauben, der stark genug war, um zu erkennen, ich möchte, dass Jesus mein Kind segnet. Kinder lernen am meisten dadurch, indem sie uns beobachten. Sie sehen uns. Sie sehen uns und unser Leben ganz genau. Nicht nur das, was wir sagen, unsere Worte, besonders unser Handeln hinterlässt einen ganz prägenden Eindruck. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf biblische Unterweisung an ihnen verzichten sollen. Die Bibel sagt ganz klar, sie sagt es ganz klar, sie legt die geistliche Verantwortung für Kinder auf die Familien, besonders auf die Väter. Wir sollen unseren Kindern, unseren Enkeln zeigen, wie man Jesus kennenlernen kann und wie man auch täglich mit ihm lebt. Das bedeutet, gemeinsam mit den Kindern früh anfangen, in der Bibel zu lesen, gemeinsam mit ihnen zu beten, Fernseh und Ablenkung ausschalten, um einfach Zeit mit dem Kind auch für geistliche Dinge zu haben. Schon in 5. Mose, Kapitel 6, ab Vers 6 steht: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Immerzu sollen wir unseren Kindern gegenüber von Jesus reden. 5. Mose 6, die Verse 6 bis 7. Aber auch in Sprüche 22, Vers 6 steht etwas. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Aber nur Worte reichen nicht. Unser Leben muss die Worte bestätigen. Nichts kann ein Kind schneller vom Glauben entfremden als Heuchelei. Es geht nicht um Perfektion, nicht falsch verstehen. Es geht einfach um Echtsein, Echtheit. Wenn wir in der Familie Fehler machen, wenn wir aneinander schuldig werden, dann sollten wir einander um Vergebung bitten. Auch dein Kind gegenüber. Stell deinen Stolz in die Ecke. Unser ganzer Alltag sollte dem Kind gegenüber die Früchte des Geistes einfach schon widerspiegeln. Ein zweites: Entfache das Herz des Kindes für Jesus. Gott hat uns doch nicht gerettet, dass wir es uns bequem machen, sondern damit wir ihm mit unserem Leben dienen. Nicht groß auf Evangelisation, es geht im Alltag los, bei den kleinen Dingen. Der Herr erwartet nicht von dir, dass du in die Mission gehst, da sind einzelne berufen. Und da möchte er es auch, aber du kannst anfangen im Kleinen, bei den Kindern. Und ich sage euch, die Arbeit mit Kindern, die ist nicht leicht. Und man sieht auch nicht sofort Ergebnisse. Im Kindergottesdienst, im jungen Erwachsenentreff oder falls wir mal eine Jungschar haben, da werden auch überall Mitarbeiter gebraucht. Kannst du dir vorstellen, so eine Arbeit zu tun? Ganz besonders brauchen Kinder Männer als Vorbilder, nicht nur Frauen. Ich bin so froh, dass wir die Frauen haben, euch, die sich so sehr um die Kinder bemühen. Aber überall, wo du hinsiehst, sind doch die Frauen. Aber die Kinder brauchen auch Männer als Vorbilder. Auch Kleinkinder profitieren davon, wenn ein Mann ihnen liebevoll begegnet. Wenn ein Mann mit ihnen spielt oder ein Mann eine biblische Geschichte erzählt. Es ist doch leider so, dass viele Kinder heute ohne einen Vater aufwachsen. Wie wichtig ist es doch, dass sie gerade dann auch in der Gemeinde erleben dürfen, dass echte Männlichkeit, eine glaubende Männlichkeit, etwas Wunderbares ist. Etwas Liebevolles, etwas Starkes, wo auch der Vater sich drin widerspiegelt. Wo ein Mann Jesus von Herzen lieb hat und ihm treu nachfolgt. Gerade als Mann kannst du Kindern ein echtes, lebendiges Vorbild sein. Lektion 2. Verwehrt den Kindern nicht den Weg zu Jesus. Die Jünger hatten bestimmt gute Absichten, indem sie die Kinder von Jesus fernhalten wollten. Er saß da, er hat gepredigt, viele Erwachsene standen auch herum. Wahrscheinlich dachten sie, ja, Jesus ist jetzt viel zu beschäftigt, als sich mit den Kindern abzugeben. Es ist doch viel wichtiger jetzt, seine Botschaft weiterzugeben. Aber damit lagen sie falsch. Auch wir in der Gemeinde, zu Hause, wir können, wenn wir nicht aufmerksam sind, ungewollt Kinder daran hindern, zu Jesus zu kommen. Genauso wie die Jünger damals. Ich habe bereits erwähnt, dass auch Heuchelei ein Hindernis sein kann. Und darauf möchte ich nochmal eingehen, denn es gibt ganz schnell die Möglichkeit, wie wir da die Kinder beschämen können. Kinder haben zur Zeit Jesu gesellschaftlich bei weitem nicht diesen Stand, wie sie heute vielleicht haben. Kinder waren voll und ganz auf ihre Eltern angewiesen. Sie hatten keinerlei Rechte und sie galten auch schwach, unbedeutend. Und so handelten die Jünger eben ganz im Denken ihrer Zeit. Sie wollten die Kinder von Jesus fernhalten. Aber bei Jesus gelten ganz andere Maßstäbe. Wir haben es heute in der Einleitung gehört. Das, was als unbedeutend bei ihm gilt, als schwach, das stellt er in den Mittelpunkt. Ich bin mir sicher, die Jünger mochten auch Kinder, aber sie hielten sie eben noch nicht wichtig genug, dass sie zu Jesus kommen. Aber er sah es anders. Für ihn waren die Kinder so wichtig, dass er alles andere stehen und liegen ließ, um sie einfach in seine Arme zu schließen, um sie lieb zu haben. Aber auch da, wo wir Kinder verletzen, blockieren wir ihnen den Weg zu Jesus, wo wir sie als Gläubige verletzen. Der Punkt steht jetzt hier nicht so ausdrücklich im Bibeltext und ehrlich gesagt wünschte ich mir, ich müsste es gar nicht ansprechen. Aber wir dürfen unsere Augen vor der Realität nicht verschließen. Auch in christlichen Gemeinden, auch unter bekennenden Gläubigen geschieht Missbrauch. Und Kinder werden verletzt. Durch Worte, durch Schläge und im allerschlimmsten Fall auch sexuell. Das darf uns nicht gleichgültig lassen. Die Bibel verbietet ganz klar eine verletzende Sprache und fordert uns auf, Worte zu gebrauchen, die aufbauen und ermutigen. Das gilt auch gegenüber Kindern. Kolosser 3, Vers 8. Da steht: Doch jetzt sollt ihr das alles hinter euch lassen. Das heißt, alles, was früher war. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Und nach Epheser 4, Vers 29, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Redet nur das, was gut ist und andere im Glauben fördert, wo es nötig ist. Was ihr sagt, soll den, der es hört, weiterbringen. Das war nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Es ist also Sünde, wenn du ein Kind aus Zorn anschreist, es beschimpfst oder auch mit Spott und Sarkasmus verletzt. Ich sehe das immer wieder. Es tut mir so weh, wie Erwachsene Kinder veräppeln. Ja? Das hinterlässt Wunden. Nicht nur im Herz, sondern auch in ihrer Beziehung zu Gott. Wenn du dich jetzt ertappt fühlst und so handelst, dann bitte ich dich einfach, kehr um. Bitte den Herrn um Verzeihung. Die Bibel lehrt uns, dass Erziehung und Korrektur der Gläubigen durch den Herrn ihren Platz haben müssen. Sie spricht aber auch davon, dass Kinder Anleitung brauchen. Liebevoll, aber auch klar, mit Blick auf ihr Herz. Was dient dem Kind, damit es näher zu Jesus kommt? Aber wenn es um die Frage geht, wie Kinder korrigiert werden sollen, gibt es unter Christen, unter Gläubigen oft unterschiedliche Meinungen. Besonders das Thema körperliche Züchtigung, wie es auch im Buch der Sprüche erwähnt wird, wird auch kontrovers diskutiert. Eines ist klar, es ist immer Sünde, wenn du ein Kind schlägst und selbst dabei die Kontrolle verloren hast. Gewalt, die aus deiner Wut herauskommt, die ist niemals gerechtfertigt. Körperliche Züchtigung, wenn sie überhaupt angewendet wird, darf niemals aus Zorn geschehen und es darf ein Kind niemals entwürdigen. Diese Züchtigung soll in keinem Fall dazu dienen, dass du Wut abbaust. Sie darf nur zu einer liebevollen Korrektur dienen. Unser Ziel muss es doch sein, das Herz des Kindes zu gewinnen und nicht seinen Willen zu brechen. Auch ich bin da schuldig geworden. Es ist einfach, ein Kind mit Worten mundtot zu machen und noch einfacher, es zu schlagen. Aber das Allerschlimmste, sexueller Missbrauch ist absolut unentschuldbar. Für einen christlichen Vater, für eine christliche Mutter sowieso, aber es geht um jedermann. Wir dürfen Kinder niemals, ob es jetzt unsere eigenen sind oder andere, auf angemessene Weise berühren. Es ist einfach ein ganz schweres Vergehen. Wir hören es auch in den Medien immer wieder. Es ist furchtbar. Das ist ein Vergehen, das Gott aufs Schärfste verurteilt. Denkt an die ernsten Worte aus Lukas 17, Vers 2. Die stehen jetzt zwar nicht direkt im sexuellen Missbrauch, aber man kann sie darauf anwenden. Da steht: Es wäre besser, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn ins Meer werfen, was ja schon schlimm ist, als dass er eines dieser Kleinen zur Sünde verführt, weil Gott wird den oder diejenigen ganz schlimm strafen. Gott, unser Herr, nimmt den Schutz auch des Leibeswohl des Kindes sehr, sehr ernst. Wenn du ein Kind verletzt oder verführst, dann stellst du dich gegen Gottes Herz, gegen sein Herz. Und so ein Verhalten darf in unseren Familien und auch in unseren Gemeinden keinen Platz haben. Sorg dafür. Kommen wir zur Lektion 3. Wenn Liebe den Ton angibt, dann geschieht etwas Wunderbares. Es war zur Zeit Jesu durchaus üblich, dass Eltern ihr Kinder zu einem angesehenen Rabbi oder auch zu einem Lehrer brachte, damit er die Kinder segnete oder für sie betete. Das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Handauflegung und Segnungen, die galten im Judentum schon als eine besondere Art der Handlung, um Gottes Segen auf die Kinder zu erbitten. In Markus 10, Vers 16, das ist die Parallelstelle, heißt es, dass Jesus die Kleinen in die Arme nahm und sie segnete, also, oder auch er herzte sie. Das zeigt eine innige Beziehung. Und genau das nehmen Kinder sehr genau wahr, wie du ihnen begegnest. Ob du sie wirklich magst oder ob du nur so tust, weil du sie eigentlich als störend empfindest, weil sie irgendeinen Ablauf in der Gemeinde oder sonst was stören. Ein herzliches Lächeln, ein freundlicher Blick, ein liebevoller Umgang öffnet dir doch auch das Herz. Wenn wir so miteinander umgehen, das gilt ja auch für uns, schafft das Raum, damit wir einen guten Boden haben, auf den wir Gottes Wahrheiten weitergeben können, dass es wirklich der Same auf guten Boden fällt, auch bei Kindern. Wenn du Kindern biblische Wahrheiten vermitteln willst, dann tu es mit Liebe, mit Geduld, nicht hart oder schroff. Denn wie du sagst, entscheidet oft darüber, wie sie es annehmen oder ob sie es ablehnen. Ihr kennt den Spruch, wie man im Wald hineinruft, so schallt es doch heraus. Und natürlich ist es auch uns in unserer Gemeinde wichtig, wenn Kinder da sind, dass sie biblisch fundiert gelehrt werden. Aber es ist eben der Rahmen auch wichtig, dass Kinder sich in der Gemeinde wohl und geborgen fühlen. Und natürlich gibt es auch Zeiten, in denen ein Kind zurechtgewiesen werden muss. Sie brauchen Korrektur, sie brauchen Erziehung. Aber dann muss es spüren, das geschieht aus Liebe, weil derjenige das Beste für mich will. Das öffnet Herzen und lässt sie auch im Glauben wachsen. Das gilt auch besonders für zu Hause. Wenn wir immer nur auf Regeln pochen und jede Verfehlung eng bestrafen, streng bestrafen, aber die Kinder nicht spüren, dass wir sie lieb haben, sie werden ihr Herz verschließen, sie werden rebellieren. Nur wenn sie die Liebe Gottes in der Korrektur spüren, wenn wir ihnen in unserem Haus Christus vorleben, dann wird der Wunsch in ihnen geweckt, auch aus Liebe zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Unsere Kinder brauchen klare Orientierung, klare Regeln, aber auch die Erfahrung, geliebt zu werden. Wenn die Kinder diese Liebe spüren, dann wächst in ihnen Vertrauen und in ihnen Vertrauen und in ihnen entsteht auch ein Gottesbild von einem liebenden Vater, zu dem ich immer kommen kann. Und aus diesem Vertrauen heraus entsteht auch irgendwann die Bereitschaft zum Gehorsam, weil eine Erkenntnis da ist. Der meint's gut mit mir. Wenn sie aber Zorn erleben, Wut, keine Zeit, ihr stört, dann erleben sie sich ganz schnell als Last und verschließen ihr Herz. Und unsere Erziehung erreicht sie nicht mehr. Paulus hat in Ephesern dazu einen passenden Bibelvers geschrieben. In Epheser 6, Vers 4 steht: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Interessant, dass er nicht geschrieben hat, ihr Väter und Mütter. Wir wissen, die Mütter haben oft das liebende Herz. Und wir Väter, wir haben das strenge Herz, was auch in Ordnung ist. Wir sollen sie ja in der Zucht und Weisung des Herrn erziehen. Aber vergesst die Liebe nicht. Wenn Erziehung mit Liebe geschieht, dann passiert etwas Wunderbares. Lektion 4. Wie Kinder uns lehren können, Jesus zu begegnen. Jesus schreibt in Vers 17, Wahrlich, ich sage euch, und das sagt er ja den Jüngern, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Immer wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dann meint er, das wissen wir, passt auf, hört genau zu, was jetzt kommt, das ist von größter Bedeutung. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Wenn Jesus davon spricht, dass wir in das Reich Gottes hineinkommen sollen, meint er damit, dass wir ihn selbst, den König aller Könige in unser Leben aufnehmen sollen, wiedergeboren werden. Das Reich Gottes beginnt immer da, wo Menschen Jesus als ihren Herrn und Retter ihres Lebens in ihr Leben aufnehmen. Wir haben schon gehört, das Reich Gottes ist jetzt mitten unter uns, haben wir letzte Woche gehört. Es ist da, wo Gottes Wille regiert, wo er herrscht, in der Gemeinde, auch wenn es noch nicht vollkommen ist. Aber auch in der Familie, immer da, wo wiedergeborene Menschen miteinander umgehen. Da ist das Reich Gottes schon sichtbar. Wir wissen auch, Jesus wird eines Tages wiederkommen, sichtbar in aller Herrlichkeit und er wird als König über diese Welt regieren. Aber der Weg in dieses Reich hinein beginnt nicht irgendwann, er beginnt heute für dich. Es heißt ja auch, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verschließt euer Herz nicht. Jetzt ist diese Zeit, jetzt ist die angenehme Zeit, Gnadenzeit. Es ist eine Einladung, die Jesus dir heute aussprichst. Wenn du ihm heute dein Vertrauen schenkst, wenn du ihn heute als deinen Herrn und Retter annimmst, dann lass dir zusprechen, dann gehörst du in dieses Reich. Und du wirst dann auch eines Tages für immer in seiner Herrlichkeit sein. Die Jünger dachten vielleicht, Kinder können erst ins Reich Gottes kommen, wenn sie erwachsen sind. Sie sind noch zu jung. Jesus widerspricht ihnen und sagt, ihr könnt erst ins Reich Gottes kommen, wenn ihr wie die Kinder werdet. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel deutlich machen. Wenn du dem Kind heute ein Eis anbietest, dann läuft es sehr wahrscheinlich so ab. Ich sage dem Kind, möchtest du ein Eis? Das Kind wird mich sehr wahrscheinlich anstrahlen und sagen, ja, bitte, gern, es nimmt das Eis und das war's. Hast du schon mal ein Kind erlebt, das zuerst fragt, gibt es da einen Haken? Oder ist das Eis für mich überhaupt gesund? Ist es vergiftet? Muss ich dir das Eis irgendwann zurückzahlen? Was erwartest du dafür? Oder du kannst mir viel erzählen, du kaufst mir ja doch kein Eis. Nein, das Kind nimmt das Geschenk voller Vertrauen und Freude an. Es freut sich. Und genauso möchte Jesus, dass wir ihn empfangen. Mit offenem Herzen, ohne Misstrauen, einfach im Vertrauen auf ihn. Mehr ist es nicht. Für uns erscheint es oftmals so schwer, wiedergeboren zu werden. Ein Kind sagt einfach, ja bitte, es ist was Gutes. Wir fragen uns, was steckt dahinter? Es gibt doch nichts umsonst. Und solange wir uns auch nicht für dieses Geschenk revanchieren können, da fühlen wir uns unwohl. Dieses Misstrauen, das steht so vielen im Weg, wenn es darum geht, dieses Geschenk Gottes der Rettung vor der ewigen Verlorenheit anzunehmen. Und ich hoffe und bete dafür, dass wir es an den Bibeltagen nicht erleben. Aber das kann sein, dass es genau das ist, was Menschen hindert. Du hast uns vorhin diese 10 Fragen gegeben, die oft gestellt werden. Es sind Fragen des Misstrauens, des Unglaubens, die hindern. Wir dürfen versichert sein, das Evangelium ist wirklich völlig umsonst. Der Herr hat alles für uns vorbereitet. Wir dürfen es jetzt einfach im Glauben annehmen, so wie ein Kind ein Geschenk von jemand von seinen Eltern annimmt. Und sei versichert, du kannst Gott nichts zurückzahlen. Alles, was er von dir erwartet, ist eine Sache. Vertrau ihm. Vertrau ihm als liebevoller Vater, der dir ein Geschenk gibt, das Geschenk des ewigen Lebens. Und deshalb möchte Jesus, dass wir von den Kindern lernen, wie man zu ihm findet. Offen, vertrauensvoll, voller Freude. Sag ja. Deswegen die letzte Lektion, Lektion 5. Komm zu Jesus wie ein Kind. So wie Jesus damals die Kinder zu sich rief, so ruft er auch heute noch Sünder. Vielleicht denkst du jetzt, im Gegensatz zu diesen unschuldigen Babys, ist mein Leben alles andere als rein. Ich habe so oft versagt. Ich habe so schwer Schuld auf mich geladen. Ich habe so gegen Gott gesündigt. Aber ich kann dir nur sagen, die gute Nachricht ist die, für genau solche Menschen, für dich, ist Jesus gekommen. Das zeigt uns doch das Lukas-Evangelium, die 18 Kapitel, die wir gehört haben, immer wieder. Sein Ruf gilt auch dir. Nicht irgendwann, nicht erst, wenn du ein besserer Mensch geworden bist, sondern jetzt, Jesus sagt, komm zu mir, so wie du bist. Ich schließe dich in meine Arme und segne dich. In Matthäus 11, Vers 28 hat er selbst gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch ein Wort zum Thema Kindertaufe sagen. Es gibt Bibelausleger, die nehmen den Text als Argument für die Kindertaufe. Aber in dem Abschnitt kommt kein Tropfen Wasser vor. Wenn wir dem Neuen Testament folgen, folgt die Taufe auf rettenden Glauben. Sie ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Und ich muss euch sagen, die Kindertaufe kann gefährlich sein, weil sie eine falsche Sicherheit vermittelt. Viele denken nämlich heute, dass sie durch ihre Taufe als Baby gerettet sind und ihr Platz im Himmel sicher ist. Aber das ist leider ein tragischer Irrtum. Denn nur der persönliche Glaube an Jesus Christus, die Sündenerkenntnis und dann der persönliche Glauben, die rettet, das rettet. Aber der Text spricht sehr wohl dafür, dass Kinder Jesus anvertraut werden dürfen, ihm geweiht werden dürfen. Und das praktizieren wir in unserer Gemeinde mit der Kindersegnung. Aber das ist die Segnung. Wir bringen sie zu Jesus, dass der Herr ihren Weg ebnet, dass er ihr Herz weit aufmacht. Aber die Kinder brauchen dann auch unsere Begleitung, damit, wenn sie alt genug sind, auch verstehen und selbst zum persönlichen Glauben an ihn finden. Das hat Paulus seinem Sohn in Christus, dem Timotheus, im 2. Timotheus 3, Vers 15 bezeugt, dass das so war. Und von Kind auf bist du mit der Heiligen Schrift vertraut, die dich weise machen kann, sodass du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Diese wunderbare Geschichte, wie der Timotheus von seiner Oma und seiner Mutter schon mit dem Glauben vertraut gemacht worden ist. Er hat schon so viele gute Grundlagen gehabt, auf die dann Paulus aufbauen konnte. Und der Paralleltext in Markus 10, Vers 16 macht klar, Jesus legte ihnen die Hände auf, er segnete sie, aber er taufte sie nicht. Ich fasse zusammen. Lukas macht uns in dem Text deutlich, wir müssen im kindlichen Glauben zu Jesus kommen. Und wir sollen aber auch den Kindern helfen, den Weg zum Vater zu finden. Dass sie lernen, was es heißt, ihm zu vertrauen. Er möchte, dass wir Kinder zu ihm führen. Deshalb gilt dir heute Morgen der Ruf, komm zu Jesus wie ein Kind, im einfachen Vertrauen darauf, dass er auf dich wartet und dir vergibt und dir ein neues, erfülltes, ewiges Leben schenkt. Amen.